Der Friede, der von Gott kommt, der sei mit dir. Schön bei euch zu sein, bei Ihnen zu sein, heute Morgen Gottesdienst zu feiern. Ist das nicht ein Privileg, zusammenzukommen und einfach unserem Vater die Ehre zu geben? Eigentlich brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Hanna, du hast mit deinen Liedern uns ins Vaterunser eingeführt. Alle Aspekte haben wir eigentlich eben in Liedern durchdrungen, haben gespürt, wie wertvoll es ist, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dass die Schuld vergeben ist, dass sein Reich kommt, dass wir es zu tun haben mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, und dass wir als Menschen versuchlich, bedürftig zu dem Vater sagen können. Und jetzt darf ich als Dritter, glaube ich, über das Vaterunser predigen. Und ich lese uns nochmal den Text vor, so wie Matthäus uns ihn überliefert, auch mit den Worten vorher. Jesus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie Heuchler, die gerne in den Synagogen und an Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhöht, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guck, ob ich das Glas hier rauskriege. Es geht sogar. Danke. Kurze Vorstellung. Gottfried Bormuth. Ich bin Pfarrer im Ruhestand seit einem halben Jahr. Und das ist wunderschön. Das Schöne daran ist, dass man nicht weniger macht als vorher, aber es ist ein völlig anderes Zeitempfinden. Man muss nicht mehr, man ist in keinen Gremien mehr. Man kann das, was man machen, so machen, als ob man wirklich da ist, nicht ans andere denkt. Und ich merke das auch bei Gottesdienstbesuch. Ich kann einfach da sein und feiern, ich verpasse sonst nichts und auch sonst nichts. Man kann nochmal viel intensiver das Leben spüren und Gott näher kommen. Freut euch auf den Gottesdienst, auf den Ruhestand. Ist fast wie der Himmel. Nur fast. Ja. Es ist spannend, Menschen bei Gesprächen zuzuschauen. Und schauen, wie Gespräche Menschen verändern. Ich habe einen guten Freund. Wir treffen uns 4-5 Mal im Jahr, einen alten Schulfreund. Und dann verbringen wir 2-2,5 Stunden miteinander. Unterhalten uns. Und ich merke, wie das Gespräch mit ihm, wie das mir Freude gibt, Sicherheit. Ich merke, das gibt mir unglaublich viel Kraft. Und ganz egal, wie es vorher war, ich fahre immer anders nach Hause. Die Jünger haben gesehen, wie Jesus mit seinem Vater gesprochen hat. Sie haben gemerkt, dass er in die Gegenwart Gottes tritt. Und wie da eine Kraft ausging. Und sagen, das wollen wir auch. Und deswegen die Bitte an ihn, Jesus, lehr uns doch beten. Mach uns das, bring uns das bei, wie du betest. Das wollen wir gerne tun. Und dann hat Jesus ihnen das Vater unser gegeben. Sie sollen nicht so beten wie die Heiden. Die meinen, sie müssen ganz viele Worte machen, unendlich viel, um diese Götter irgendwie so zu stimmen, dass sie auf ihrer Seite sind. Dürfen nichts falsch machen, weil dann gleich der Blitz sie trifft. Sondern sie dürfen frei reden. Eher so wie die Juden, die sehr prägnant beten, aber eben nicht in der Öffentlichkeit, sondern im stillen Kämmerchen. Wo das Herz da ist, so wie die gute Minute, wo ich einfach mein Herz ausschütten kann vor dem Vater, so sollt ihr beten, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht. Bei dem Vater unser gibt es eine Gefahr, wir kennen das zu gut. Das ist zu einer Gewohnheit geworden. Das ist so, als wenn man am Bahnhof wohnt, die ersten 2 Tage hört man die Züge und danach nimmt man es gar nicht mehr wahr. Und bei uns beim Vater unser, unsere Kinder, wenn es Vater unser ist, ist der Gottesdienst bald nach Hause, dann können wir zu Hause Sendung mit der Maus gucken, dann geht's weiter. Und das ist Vater unser zu einer Gewohnheit geworden ist. Aber das Vaterunser ist ja viel mehr. Es ist für uns ein Weg, wenn wir den gehen, den Gott uns anbietet in Jesus, wie wir in seine Gegenwart treten können und ihn besser verstehen. Es kann uns helfen, diesem Vater nahe zu kommen. Und so beginnt es auch mit der Anrede, Vater unser im Himmel. Wenn ich einen Menschen mit Namen anspreche, dann stelle ich eine Beziehung her. Hanna, dich kenne ich mit Namen. Marion ist auch Hanna, jetzt langsam lerne ich ein paar Leute kennen. Gar nicht alle ohne Haar, habe ich festgestellt am Ende. Und da merkt man, okay, dann kommt man langsam ran. Vor einer Woche war ich in Münchhausen, in dem Camp. Ich muss für einen Freund, der verstorben ist, vom guter Pfarrer, mit 61 Jahren Herzinfarkt, übernehme ich seine Kommandantenfreizeit im Sommer nach Bornholm und war dann mit den Teamern zusammen. Und mein Ziel war, möglichst schnell ihre Namen kennenzulernen, um sie anzusprechen. Und wenn ich ihnen mit Namen was gesagt habe, merke ich, haben sie gemerkt, Mensch, wir sind dem wichtig. Wie ich jemand anspreche und wenn ich jemand anspreche, ist da gleich eine Beziehung da. Und so sagt Jesus, Vater, Vater unser dürfte ich sagen. Und wenn ich so mit Gott rede, merke ich, da ist gleich eine Beziehung da. Vater. Das Vertrauteste, was es sein kann, wenn man einen guten Vater hat, so darf ich einsteigen, mit Gott zu reden. Vater, ich selber habe einen unglaublich guten Vater gehabt, eigentlich den besten Vater, den man sich vorstellen kann. Ich konnte mit meinem Vater alles besprechen. Manchmal musste ich gar nicht viel sagen. Ich habe eine unglaubliche Wertschätzung vor meinem Vater erlebt. Und das war für mich eine der größten Kräfte, so einen Vater haben zu dürfen, der selber keinen Vater hatte und trotzdem so ein guter Vater sein konnte. Ein unglaubliches Geschenk. Und dann zu Gott Vater sagen zu dürfen. In diese Vertrautheit reinzusteigen und dann zu wissen, wenn ich zu ihm Vater sage, ist doch klar, wer ich bin. Sein Kind. Als sein Kind darf ich zu ihm kommen. Kann ich bei ihm sein. Und dann steht da Vater unser im Himmel. Und beim Himmel, dann baut sich gleich so eine Distanz auf. Wir leben hier auf dieser Erde, dann gibt es das Sonnensystem, dann gibt es das Universum, das unendlich groß ist, und dann gibt es irgendwo noch den Himmel. Und da ist der Vater im Himmel und irgendwo spreche ich mit dem, der da im Himmel ist. Aber das ist nicht gemeint, was vom Himmel gemeint ist. Sondern Himmel ist die Dimension Gottes. Es ist eine ganz andere Dimension und die ist total nah. Weil mit Gott haben wir es mit dem zu tun, der Himmel und Erde gemacht hat, das Universum gemacht hat, der alles durchdringt und alles durchwebt und der uns unglaublich nah ist. Der Himmel ist Realität, die Dimension Gottes ist Realität, die ist realer als alles andere und die ist da, jetzt hier in diesem Raum, zu Hause, überall. Vater unser im Himmel, das heißt Vater, der du überall bist, mir viel näher, als ich mir das vorstellen kann. Zu dir darf ich kommen, in deine Gegenwart kann ich gehen. Ich als Mensch, als sündiger, als fehlerhafter Mensch, darf zu dem Vater des Himmels, des Universums, zu meinem Vater kommen. Vor vielen Jahren war ich in London beim Alpha-Kurstag. Wir machen auch im Herbst einen Alpha-Kurs, ist wirklich ein Riesengeschenk. Hatten da so einen Kongress mit Nicky Gamble und ich hatte mir was gegönnt. Ich habe einfach einen Tag verlängert und bin für mich durch die Stadt gezogen. Und bin dann auch zu der Downing Street gegangen. Das ist ein ganz kleines Sträßchen, wo der Premierminister wohnt. Es ist ein Gitter davor, man kommt gar nicht in die Straße rein. Man kann dann so gucken, wo das Haus ist. Alles bewacht und plötzlich kommt so ein 10-, 11-jähriger Junge, pfeifend, mit dem Ranzen. Der läuft einfach durch alle Absperrungen hindurch, einfach durch alles und geht da locker ins Haus hinein. Sagt, was ist denn hier los? Es war sein Sohn. Und der durfte das. Der durfte, dem haben die Wachen gar nicht interessiert. Der Abstand war überhaupt kein Thema für ihn. Der wusste, das ist mein Vater und da kann ich hin. Und dann konnte er mit ihm reden, mit dem Premierminister, seinem Vater. Und dazu sind wir eingeladen, so mit Gott zu reden. Zu unserem Vater, ganz vertraut. Was für ein Geschenk. Und dann, ich habe mir die Predigt von letzter Woche angehört, habe sehr viele Impulse rausgenommen, auch die Geschichte hat mich sehr angesprochen, dass es zum Vater zu gehen heißt, praktisch in dieses Schloss zu gehen und dann dem König einen Wunsch äußern zu können. Und was ist unser Wunsch, wenn wir zum Vater gehen? Dass der respektiert wird, dass der geachtet wird. Weil wir ihn schätzen, weil er uns so viel bedeutet, dass auch andere ihn schätzen. Und das wird ausgedrückt mit dem Wort, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Was heißt das? Bei den Juden war der Name so heilig, dass sie den Namen noch nicht mal ausgesprochen haben. Man hat so eine Kunstform gewählt, Yahweh, sodass wir gar nicht mehr wissen, wie der Name ursprünglich ausgesprochen wird. Aber was deutlich wird, ist, dass dieser Name so heilig ist, dass Gott so heilig ist, dass er ausgesondert wird, denn das heißt heilig. Dass er respektiert wird, dass er eine ganz besondere Stellung hat, über allen anderen hinweg, weil wir es mit Gott zu tun haben. Und dass wir uns dann, wenn wir mit dem Vater reden, der Gott ist, an ihm orientieren und ihn in die Mitte stellen unseres Lebens. Und damit ändert sich alles. Am Freitag in der Losung hat das Dietrich Bonhoeffer in dem Erklärungstext wunderbar ausgedrückt. Die eigenen Wege führen im Kreis immer zu uns selbst zurück. Aber wenn Gott unsere Wege leitet, dann führen sie zu ihm. Ich wiederhole es nochmal. Die eigenen Wege führen immer im Kreis zu uns selbst zurück. Aber wenn Gott unsere Wege leitet, dann führen sie zu ihm. Wenn wir immer erst bei uns stehen bleiben, uns als die Mitte ansehen und Gott als Helfer meiner Wünsche ansehe, dann werden wir immer bei uns hängen bleiben. Wenn uns aber deutlich wird, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir Gott in die Mitte stellen, ihm diese Ehre geben, sagen, wir wollen dich respektieren, wollen, dass dein Name geheiligt ist, auch in unserem Leben, dass du wirklich Gott in unserem Leben bist und damit unser Orientierungspunkt, unser Lenker und Leiter, an dem wir uns orientieren, praktisch unsere innere Mitte, unser inneres Gegenüber in all unseren Dingen, denn das möchte Gott sein und nicht weniger. Und gibt es hier etwas Wertvolleres als Gott als innere Mitte zu haben? Unser Leben, unser Gelungenes und Zerbrochenes vor ihm zu reflektieren und von ihm aus zu gestalten und dann frei werden aus dem Drehen von uns selbst, in diese Lebenswirklichkeit eintreten zu dürfen. Und das spiegelt sich wieder in diesem Satz, in dieser Bitte, geheiligt werde dein Name, dass du Gott groß bist in dieser Welt, geachtet wirst, respektiert wirst, dass eben nicht die Mächtigen das letzte Wort haben, sondern jemand anders. Dass immer jemand eine andere Person über einen hat. Und das hat mich an meinem Vater, meinem leiblichen Vater eben so, hat mich so fasziniert. Er hatte neben seinem Bett die Bibel liegen, hat er drin gelesen. Und ich wusste, er war mit Gott verbunden. Wir haben zu Hause keine Hausandachten gehalten und sowas. Damit hat er uns verschont. Aber wir wussten, dass er daraus lebt. Und das hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Da gab es die Instanz über ihn. Er konnte sich auch bei uns entschuldigen. Er wusste, da ist jemand anders noch mehr über ihn. Und konnte so Autorität ausleben. Und das zu tun, ist, dass sein Name geheiligt wird in dieser Welt, auch in unserem Leben. Wenn wir das tun, weil er unser Vater ist, dann merken wir auch, wie weh es uns tut, wenn wir auf Blasphemie treffen. Wenn in Kunstwerken Jesus irgendwie lächerlich gemacht wird, das tut mir unglaublich weh. Wenn Menschen über Gott herziehen, dann habe ich einen leiblichen Schmerz, den ich führe. Ich kann manche Filme nicht angucken, wo Gott lächerlich gemacht wird, weil es da um meinen Vater geht, über den man irgendwie lächerlich herzieht. Es berührt mich. Ich möchte den Menschen gar keinen Vorwurf machen, weil sie ihn nicht kennen, weil sie wissen gar nicht, was sie tun. Aber ich merke, wie es mir wehtut, weil da meine innere Mitte so angegriffen wird. Geheiligt werde dein Name. Und dann geht's weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Das heißt nichts anderes, als dass seine Regentschaft, seine Herrschaft sich ausweiten soll. Gott herrscht von Anfang bis zum Ende, das steht fest. Seine Herrschaft gilt. Aber es scheint Bereiche zu geben, wo andere Mächte am Wirken sind. und ihn versuchen zurückzudrängen. Und dieser Bitte geht es darum, dass Gott in dieser Welt, in den Bereichen, in allen Bereichen, dass dort sein heilsamer Wille sich durchsetzt. Und dann kann man sich das anschauen, im kleinen privaten Bereich, auf den wir Einfluss haben. Gott, dein Wille geschehe, dein Reich komme in unserem Haus, in unserem Wohnzimmer, auf unserem Sofa, im Miteinander mit meinen Kindern, mit unseren Nachbarn, mit merkwürdigen Verwandten, was es alles so gibt im Leben. Dein Reich komme in all diesen Beziehungen, an der Arbeit, in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe dort in den Dingen, auf unseren Spielplätzen, in unseren Sporthallen, Fitnessstudios, wo immer wir sind, in Einkaufszentren, in den Dönerbuden, wo auch immer. Dein Reich komme. Dort soll sich dein Wille zeigen, im Umgang miteinander, in den kleinen, großen Dingen von das, was wir ausstrahlen, was wir weitergeben. Das wäre, ist unser Wunsch, ist unsere Bitte. Es geht darüber hinaus natürlich auch in die gesellschaftlichen Felder hinein. Die Anregung von der letzten Predigt, sich zu treffen, um für die großen Aufgaben dieser Welt zu beten, über unser hinaus, halte ich für unglaublich wichtig. Dass in unserem Land die Politiker die Verantwortung tragen, in der Wirtschaft, in Schulen, in Institutionen, das Wissen, wessen Geist wo herrschen soll, welche Werte uns tragen sollen, wie Menschen gesehen werden, das ungeborene Leben, das alte Leben, das überall diskutiert wird, wo alles jetzt praktisch ins Wanken gerät. Dein Reich komme, setze sich durch. Dann habe ich bei einem Ausleger noch einen interessanten Gedanken gelesen. Es gibt Kulturen, es gibt Bereiche, wo man das Gefühl hat, hier bist du so wenig am Wirken. Ich bin Fußballfan von der Eintracht Frankfurt, macht im Moment keinen Spaß, aber so ist es halt. Und dann gehe ich ab und zu mal ins Stadion mit meinem Sohn und einmal hatte ich das große Privileg, zwischen zwei Ultras zu sitzen, weil der Fanblock gesperrt war. Und dann saß ich da und dann merkte ich, okay, die Sprache, die sprechen, ist eine völlig andere als ich. Und das, was da gerufen wird, war alles andere als familienfreundlich. Und sagte ich, meine Güte, das sind Ausdrücke, da schämt man sich manchmal, Mensch zu sein. Und dann saßen dann andere, weil die jetzt saßen dann nur mitten drunter und hat einer mal freundlich gesagt, pass auf, wir sind noch Kinder unter uns, das wollten die gar nicht hören. Und in der Pause, ich hatte so eine Dose Nüsschen mit und habe ich ihm was angeboten, habe sie gefragt, na, welcher ist, ich bin Anfänger, könnt ihr mir sagen, welcher Spieler gut ist, und habe mit denen so ein Gespräch angefangen. Und plötzlich waren die in der zweiten Halbzeit einigermaßen ruhig. Da habe ich sie einigermaßen zähmen können. Und so. Aber was mich wundert ist, warum ich das sage, ist, diese Ultras sind ja keine bösen Menschen. Das sind ganz normale Zahnärzte, was weiß ich, die dann im Stadion kommen und plötzlich in dieser Menge Dinge machen und sagen, die würden sie nie sagen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und was dann deutlich wird, ist, dass Umgebung uns prägen kann. Marion, du hast uns eben was vorgelesen, das sehr gut dazu passt, dass im Dritten Reich 8 Millionen Deutsche waren freiwillig Mitglied der NSDAP. Wir haben mal bei uns geguckt im Familienbereich, wer da beigetreten ist. Es ist manchmal erschreckend zu gucken, wie nah das ist. Von Menschen, wo man meint, das ist unglaublich, dass plötzlich Großeltern, wer auch immer, Teil der NSDAP gewesen ist, ganz nette Leute. Dass da eine Kultur war, die dann Menschen haben was machen lassen, was sie sonst von sich aus nie gemacht haben. Ich habe ein Buch gerade gelesen über ein KZ in der Nähe von Kaufungen, was dort passiert ist. Einfach 2 Generationen zurück oder 1 Generation zurück, so nah. 2 Jüdinnen, die geflüchtet sind, 2 Mädels, die gefangen worden sind. Und dann mussten sie ihr eigenes Grab schaufeln, wurden erschossen. Und das nicht irgendwo hier, weil da, und das von Leuten, die ganz normal gearbeitet hatten vorher, die in so eine Kultur reingekommen sind und dann das Böse in ihnen was gefunden hat und das weiterging. Und dein Reich komme, durchdränge die Kulturen. Ist das möglich? Ich habe mal geguckt, es gibt da positive Beispiele. Sie alle kennen das Kolosseum in Rom. Das war der Platz, wo man sich getroffen hat als höchste Veranstaltungsform im Römischen Reich. Und dann wurden jeden Tag, morgens fing man an mit ein paar Hinrichtungen, dann ein paar Tierkämpfe und abends dann die Gladiatorenkämpfe und das war die Volkslustigung. Und dann im Laufe der Jahre, als das Christentum sich ausbreitet, nach ein paar hundert Jahren, hat es zugemacht, weil das Interesse daran abgenommen hat. Weil die Leute gemerkt haben, das kann doch nicht sein, dass wir am gegenseitigen Abschlachten von Menschen freuen. Dass wir jeden Abend Krimis gucken, wo das tagtäglich der Fall ist, haben wir vergessen. Aber so war das damals. Ein zweites Beispiel, Sklaverei. Da gab es Christen, die gesagt haben, das kann nicht sein, haben sich dafür eingesetzt. Ich erinnere mich, wir waren in Charleston in so einem Plantage und haben dann gesehen, so einen Gebetsplatz von einem dieser Plantagenbesitzer, feierliche Gebetsecke, und dann hat er seine Sklaven da arbeiten lassen, weil das die Kultur war. Man hat sich gar nicht darum gekümmert, dass das nicht sein konnte. Und dann ist es jemand aufgestoßen, das ist doch nicht mit Gottes Wille, da herrscht doch nicht sein Reich, hat sich dafür eingesetzt. Und dann der Wilberforce hat es durchgesetzt, dass die Sklaverei in England abgeschafft worden ist und sich das ausgebreitet hat. Oder noch ein letztes wunderschönes Beispiel. Unser Neffe war in Taiwan und hat dort gearbeitet, in einem Behindertenheim. Und es hat folgende Geschichte. Da sind Diakonissen hingekommen vor, legen Sie mich fest, vor 50, 60 Jahren, haben dort gewohnt und dann gab es in einem abgelegenen Bergdorf gab es 5 stark behinderte Kinder, die einfach nur da saßen und auf deren Tod man gewartet hat. Und das kann doch nicht sein. Die haben dann diese Kinder aufgenommen, haben sich um die gekümmert und haben dann für sie gesorgt und haben das weiter betrieben, haben dann ein Haus für Behinderte aufgebaut und haben die Behinderten aus der Umgebung dann bei ihnen beheimatet. Und jetzt stehen dort 2, würde man sagen, von außen wie wunderbare Hotels, ganz modern eingerichtete Stätten, wo Behinderte alle Möglichkeiten haben, so wie in Deutschland. Und das Ganze wird von Taiwanesen finanziert. Nicht von Christen, die gemerkt haben, das ist wirklich ein Wert. Da haben die das gelebt, umgesetzt und da hat man gemerkt, dass da was ganz anderes in die Kultur hineingewachsen ist. Das finde ich so ermutigend, oder? Und dann zu merken, es sind nicht die großen Programme, sondern wo Gott uns was aufs Herz legt, dann können wir dafür sorgen, dass Dinge sich in dieser Welt verändern. Manchmal überraschenderweise und andere merken genau, das ist eigentlich richtig. In die Richtung soll es gehen. Dein Reich komme. Unser täglich Brot gib uns heute. Die Bitten, jetzt kommen wir als Menschen in den Blick und wir werden als Bedürftige dargestellt. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Vergebung. Und wir brauchen Schutz vor Versuchungen. So sind wir. Die Krone der Schöpfung. Wir sind zutiefst bedürftig. Und wir brauchen jeden Tag Essen. Jeden Tag. Und darum geht's. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das, was wir haben, du hast eben über die Natur gestaunt, dass so viel wächst, dass wir auf dieser wunderbaren Erde leben können. Unglaublich. Das haben wir nicht für uns. Die Erde haben nicht wir gemacht. Das hat Gott gemacht. Er versorgt uns. Unglaublich. Tägliches Brot, damals war es so, dass man abends sich Mehl geholt hat, für eine Tagesration hat man bekommen, hat dann Brot gebacken und am nächsten Tag hatte man was zu essen. Und sagt, du versorgst uns. Du bist der, der weiß, was ich brauche an Essen und du versorgst mich. Ich muss mir da keine Sorgen machen. Unser tägliches Brot steht, von Brot ist da die Rede. Es geht nicht um Luxus. Das, was wir wirklich brauchen. Und das ist eine unglaubliche Befreiung. Dass ich in einem Land mit 100 Joghurtsorten und der größten Brotauswahl und was weiß ich alles, das kann es ja alles geben. Aber ich kann das Schlichte, Einfache, kann sagen, das reicht mir doch, oder? Und ich werde doch satt und das schmeckt doch, oder? Ich muss doch nicht dauernd noch toppen, oder? Das ist doch gar nicht nötig. Damit zufrieden zu sein, mit Menschen zusammen zu sein, das macht doch meine Seele satt. Unser tägliches Brot. Unser. Und dann merke ich, es geht ja gar nicht nur um mich, es geht ja um die Welt. Dass alle das haben. Und dann das wiederzugewinnen. Und dann zu wissen, du sorgst, dass ich genug habe. Und du sorgst, dass die Welt genug hat. Nur wir verteilen es nicht gerecht. Das ist unser Problem. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vaterunser kann Leben verändern. Als Arno mich angefragt hat, ob ich die Predigt dazu halte, war mir klar, ich muss Ihnen das erzählen. Es ist Anfang des Jahres. Wir haben immer eine Freizeit mit befreundeten Pfarrern. Wir sind seit 25 Jahren unterwegs. Dann erzählte mir ein guter Freund etwas, was ich wusste aus seinem Leben und wie er damit umgegangen ist. Es war viele Jahre her, da hat er das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Da ist ein Kind gestorben. Da hat jemand eine Mauer gebaut und hat bewusst diese Mauer einen Stützpfeiler, keinen Stahl reingesetzt, keine Stange, aber es nötig war. Er sagt, das brauchen wir nicht, das Geld spare ich. Er wurde darauf hingewiesen, machen wir nicht. Dann ist diese Mauer eingestürzt nach 3 Jahren und das Kind, sein Kind ist 3, 5 Jahre war es, glaube ich, ist gestorben. Und dann kam es zu einem Gerichtsverfahren. Und er ist selber Pfarrer und er betete das, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und sagt er, ich muss diesen Mann vergeben. Und vergeben heißt, der ist schuldig geworden. Der ist nicht unschuldig. Und ich vergebe nicht, weil er es verdient hat. Sondern wenn ich vergebe, nur aus Barmherzigkeit. Und ich vergebe nicht, weil es da irgendwas zu beschönigen gibt. Das, was passiert, ist eine Katastrophe und das bleibt eine Katastrophe. Aber ich muss ihm vergeben. Und es hat in ihm gearbeitet. Und sagt er, Gott, wie soll ich das machen? Wann soll ich das machen? Soll ich das denn irgendwie, welcher Zeitpunkt ist denn der richtige? Dann war die Verhandlung. Und nach der Verhandlung hat die Person gesagt, könnten Sie mich eventuell mit nach Hause nehmen? Ich habe irgendwie keine Fahrgelegenheit. Okay. Und dann hat er ihm vergeben. Und während er es ihm erzählt hat, merkt man, wie schwer das war und noch bleibt. Und das Gute ist, wir bitten ja Gott darum. Wir schaffen das ja nicht aus uns. Wir brauchen, es ist ein Gebet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir brauchen, damit wir vergeben können, deine Kraft. Wir kriegen das von uns aus gar nicht hin. Und der Grund, warum wir vergeben, ist doch, weil Gott mit uns barmherzig ist. Barmherzigkeit, der vergibt uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Der vergibt uns nicht, weil wir Gutes getan haben, sondern vergibt, weil wir Schlechtes getan haben, ihn enttäuscht haben, so oft, immer wieder. Manchmal am Sonntag nach dem Gottesdienst denken wir Sachen, denkt, meine Güte, wenn das die wüssten, darf ich nie mehr predigen. Der vergibt aus Barmherzigkeit, weil er uns liebt, weil er unser Vater ist. Deswegen vergibt er. Und weil er in Jesus unsere Schuld getragen hat. Aus Barmherzigkeit wird uns vergeben. Wir leben aus Barmherzigkeit. Und dann können wir selber vergeben. Wenn uns das klar wird, dass ich da nichts dazu tun muss zu der Vergebung, nichts beitragen muss, es einfach annehmen kann, dann kann ich auch andere annehmen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitten zeigen kein gutes Bild von uns Menschen. Wir sind bedürftig, wir werden schuldig und wir sind versuchlich. Von meinem Vater habe ich folgenden Satz mitgenommen. Keiner kann für sich die Hand ins Feuer legen. Keiner. Keiner kann sagen, das kann mir nie passieren. Und deswegen ist das sehr hilfreich zu wissen, ich bin versuchlich. Und wenn in christlichen Kreisen irgendwas vorkommt und man sich furchtbar erregt, was hat denn der da gemacht? Ja, ich habe es vielleicht gedacht, aber nicht gemacht. Da bin ich deswegen besser. Ich bin versuchlich. Und das kennen wir alle. Und dann zu sagen, hilf, dass ich der Versuchung nicht nachgebe. Schützt du mich vor den Folgen? Ich bin darauf bei dir angewiesen. So stark bin ich nicht. So stark ist mein Charakter nicht. Ich brauche dich dabei. Damit ich damit fertig werde. Und dann zu wissen, die anderen müssen auch nicht besser sein, stärker als ich. Das sind die auch nicht. Dann würde ich sie permanent überfordern. Und dann können wir auch offen darüber reden. Oder brauchen uns nicht irgendwas vorzuspielen, was wir nicht sind. Dann können wir anders damit umgehen. Mit Schuld. dann können wir auch für uns annehmen. Und dann, das wundert mich immer, das Gebet sollen wir ja täglich beten. Das heißt, die Versuchung wird bis zum Ende unseres Lebens unser Thema sein. Und das Böse und Vergebung. Das haben wir nicht irgendwann abgearbeitet. Das gehört zu uns dazu als Menschen hier auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir leben von dieser Barmherzigkeit Gottes. Und die trägt uns und die hilft uns und die führt uns dadurch. Und auch der andere lebt davon, der darf davon leben. Und dann können wir viel barmherziger und gnädiger miteinander umgehen. Dann brauchen wir nicht diese Empörungsmechanismen, wenn irgendwas in der Gemeinde vorfällt. Hast du schon gehört? Ja und? Wie können wir ihnen denn helfen? Was machen wir denn da? Was für eine Befreiung, oder? Was für eine Ehrlichkeit. Und trotzdem heißt das nicht, dass Gott uns nicht wirklich da helfen kann. Nicht wirklich Heilung schenken kann. Denn wir bitten das ja und wir wenden uns damit an unseren Vater. Und dieser Vater, sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir kommen zu ihm, zu unserem Vater, der uns kennt, mit der Bedürftigkeit unseres Lebens, bei den Nahrungsmitteln, bei Gesundheit, bei Krankheit, bei all den Dingen, die uns ausmachen. Zu der Bedürftigkeit gehört auch die Bedürftigkeit nach Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen um uns herum und es ist manchmal furchtbar, wie einsam man werden kann, wenn Lebensumstände sich ändern. Dann kann man das sagen, ich brauche doch nicht. Du kannst doch da jemanden schicken. Mein Herz ist so leer. Ich muss mich da nicht stärker zeigen, als ich bin. Ich kann mit meiner Versuchlichkeit kommen und sagen, ich habe mir es vorgenommen, ich bin wieder schwach geworden. Mit der Vergebung, ich schaff's nicht von mir aus und jetzt gib mir die Kraft. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit auch in meinem Leben. Und da möchte ich es zutrauen, da möchte ich diesen Weg gehen. Und dann Amen. Das ist gewiss. Das nochmal bestätigen. Und dann kann ich diesen Weg gehen. Die Jünger haben gefragt, lehre uns beten. Dann hat Jesus ihnen dieses Vaterunser gegeben. Und dieses Vaterunser ist dazu gedacht, dass es für uns wie so eine Art geistlicher Weg ist. Es ist wie der Lobpreis uns in die Nähe Gottes führt oder manchmal ein Gebetsspaziergang oder die Meditation über die Bibel oder das Lesen eines Psalmes. So ist das Vaterunser, wenn ich es bete für mich, im stillen Kämmerchen, im Weg zu meinem himmlischen Vater. Und dann kann ich es einfach beten und da, wo ich einhake, denke ich drüber nach und sage, das ist es jetzt, tägliches Brot. Ich danke dir, was du mir heute gegeben hast. Ich danke dir, was ich habe und danke, wem ich was abgeben kann. Dann bleibe ich irgendwo stehen und dann gebe ich das weiter und merke, wie mich es verändert. Und dann können wir dieses Geschenk Jesu nehmen, um tiefer in die Gemeinschaft mit unserem Vater zusammenzuwachsen. Amen. Lasst uns beten. Danke, dass du zu uns barmherzig bist. Zu uns, wie wir wirklich sind. Und du kennst uns in aller Tiefe als deine Kinder. Und du hast uns unendlich lieb als deine Kinder. Mit allem, was uns ausmacht. Und danke, dass wir bei dir nicht spielen müssen, kein Heuchler sein müssen. Und dass deine Liebe zu uns ist, auch wenn wir versuchlich sind und Fehler haben und was weiß ich alles. Dass das deine Liebe nicht schwächt. Dass deine Barmherzigkeit über allem steht. Und dass du dieses Neue in uns hineinlegst. Danke, dass du unser Orientierungspunkt bist in dieser Welt. Und dass wir dazu beitragen können, dass dein Reich in dieser Welt wächst. Danke, dass wir von dir aus leben können, miteinander. Und dass du Kraft hast, Dinge zu verändern bei uns und in dieser Welt. Amen.